Hallo und herzlich willkommen, Christian.
Hallo, Nina.
Ja, du hast ursprünglich ja Diplompädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung hier an der PH in Freiburg studiert. Was hat dich denn dann dazu bewogen, irgendwann hauptberuflich Konflikte zu deinem Thema zu machen?
Mit Konflikten habe ich mich schon an der PH beschäftigt. Es gab damals bei den Diplomis ein Seminar bei den Psychologen, wo man einen Überblick über verschiedene Ansätze der humanistischen Psychologie und Pädagogik sich aneignen konnte und wo in Kooperation mit verschiedenen Ausbildungsinstituten schon erste Schritte in einer professionellen Weiterbildung gegangen werden konnte. Und so habe ich damals schon meine Mediationsausbildung angefangen bzw. reingeschnuppert und es später vertieft.
Kannst du dich noch erinnern, was dich da so angesprochen hat, als dir das erste Mal begegnet ist im Studium?
Ich glaube, das waren zwei Dinge. Das eine war, dass ich mich intensiv damit beschäftigt hat, was möchte ich später mit meinem Studium anfangen. Da ist das Diplomi-Studium damals nicht sehr praktisch gewesen, eher ein Überblick über Pädagogik und über verschiedene Ansätze gehabt, aber noch kein Aufgabenfeld, kein Betätigungsfeld. Und das war natürlich wichtig, rauszufinden, was möchte ich später ganz konkret mitmachen. Und das andere ist, dass ich mir natürlich immer auch schon überlegt habe, wie gehe ich selbst mit meinen Konflikten um. Zwischenmenschliches gibt es immer und überall, auch schon vor der Arbeitswelt.
Ja. Würdest du dich denn, abgesehen von deinem beruflichen Weg, so beschreiben, dass du schon immer irgendwie streitlustig auf irgendeine Art und Weise warst? Oder warst du eher so ein Konfliktvermeider?
Wo würdest du dich da einordnen? Ich war der Konfliktvermeider vor dem Herrn. Und ich glaube, ja, also die ganz Streitlustigen kommen wahrscheinlich nicht in die Mediationsausbildung, weil, ja, die haben ja schon einen Weg gefunden, mit Konflikten umzugehen. Und ich glaube, die meisten Menschen, so kenne ich das jetzt auch von unseren Ausbildungen, die sind eher auf der harmonischen Seite des Lebens unterwegs und merken aber auch, damit kriege ich nicht alles geregelt.
Du hast gerade schon angesprochen, eure Ausbildung. Du bist ja nicht nur selbst im Feld unterwegs und betreust Menschen, Unternehmen in Konfliktsituationen, sondern ihr bildet auch zukünftige Mediatoren aus. Mhm. Was war denn da der Moment, wo du gesagt hast, du möchtest auch andere auf diesen Weg bringen, Mediator zu werden?
Ja, wir haben uns sehr früh überlegt, dass wir mit dem Thema Konfliktmanagement und Kommunikation ein Kernfeld besetzen wollen und dass wir dabei auf unterschiedliche Methoden oder Formate dennoch zurückgreifen wollen. Und das eine sind Seminare, so in der Konfliktprophylaxe, das andere ist die Beratung, wenn es brennt. Und dann haben wir uns überlegt, wir würden auch gerne ein Stück weit in die Kulturentwicklung gehen wollen. Und Kulturentwicklung heißt, eine längere Zeit sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und die Mediationsausbildung ist ein Weg dazu, selbst eine andere Konfliktkultur zu entwickeln, eine andere Haltung zum Thema Konflikt. Und das macht riesig Spaß, gerade auch, weil es eben ein längerer Entwicklungsprozess ist, wo wir nah dran sein können.
Da höre ich auch so ein bisschen den Pädagogen raus, dass du es schätzt, Menschen zu begleiten, dein Wissen zu vermitteln und zu schauen, wie sie dann ihren eigenen Weg gehen.
Der lässt sich nicht verleugnen.
Was auch klar wird, Konflikte beschäftigen dich im Beruf sehr, sehr intensiv und das ganze Feld, was damit zu tun hat. Ihr betreut ja teilweise auch sehr krasse Konflikte, Streitsituationen, die sehr eskaliert sind. Das geht ja schon auch an die Substanz, kann ich mir vorstellen. Es ist ja was, ja, es menschelt, es geht um Menschen, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Wie schafft man es denn trotzdem, man sich teilweise mit recht schweren Themen beschäftigen muss, da eine Distanz zu halten auch?
Das ist eine Übungssache. Viel bringt die Routine mit sich. Es gibt natürlich viele Situationen, die sich wiederholen, die wir immer wieder erleben. Und es hilft, sich immer wieder bewusst zu machen, das ist nicht mein Konflikt. Das ist der Konflikt der Beteiligten, zwei Personen oder auch manchmal ganze Teams. Und es ist alles okay, was die Konfliktbeteiligten tun oder nicht tun. Ich bin nicht verantwortlich für die Lösung ihres Konflikts. Ich kann da nur unterstützen. Und mit so einer professionellen Distanz kann ich es ganz gut schaffen, diese Themen dann auch nicht mit nach Hause zu nehmen.
Ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man sich da nicht
belastet. Das ist wichtig, dass man sich da nicht aufreibt und weiter belastet. Und manchmal gibt es natürlich auch Situationen, die gehen einem trotzdem nah, weil sie vielleicht eine ganz große Tragik haben, die einen berührt, oder weil ich merke, naja, ich kenne so eine Situation aus meinem eigenen Alltag auch und da spiegel ich mich in dem Verhalten der anderen drin und ja, dann hilft vielleicht Joggen gehen oder meditieren.
Ist es denn auch so, dass aus deinem privaten Umfeld, so wie es vielleicht ein Friseur kennt, der sagt, oh, kann ich mir mal die Haare schneiden, dass dann Leute aus deinem privaten Umfeld kommen und sagen, du Christian, ich streite mich gerade mit meinem Nachbarn, kannst du da mal nicht geschwind helfen?
Ja, durchaus. Also so beim Feierabendbier wird da gern mal schnell auf eine Kurzberatung zurückgegriffen oder mitunter ist es natürlich auch gerne ein Partythema, dass jemand sagt, ach Mensch, erzähl doch mal einen besonders coolen Fall oder wie auch immer.
Also es ist auf jeden Fall auch ein Bereich, der irgendwie spannend ist und interessant zu sein scheint, auch für Leute, die jetzt professionell damit nicht zu tun haben.
Ja, und es ist einfach ein Thema, das ganz nah am Leben von allen dran ist und von daher, glaube ich, auch immer wieder Berührungspunkte gibt, wo dann spannend sind.
Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, wie denn eine Konfliktklärung in der Form von einer Mediation abläuft und wie man es auch schafft, als Mediator dabei nicht dann doch irgendwie Partei für eine Seite zu ergreifen oder Sympathien zu entwickeln, hören wir uns mal ein Lied an, das hast auch du mitgebracht, und zwar ist es von R.E.M., Everybody Hurts. Warum hast du das denn uns mitgebracht heute?
Mir gefällt es ganz gut im Zusammenhang mit Mediation, weil es darum um den Schmerz und die Hilflosigkeit geht. Und das sind Gefühle, die viele in Konflikten intensiv erleben. Und dieses Lied will auch Mut machen. Es gibt Hilfe, es gibt Unterstützung und das leistet ja auch die Mediation.
Everybody Hurts von R.E.M. Ihr hört den Freisprecher auf PH 88,4 und zu Gast ist Christian Bähner, seines Zeichens Mediator. Er hilft also Menschen bei der Klärung von Konflikten. Grob umrissen bezeichnet Mediation ja ein strukturiertes Verfahren, bei dem Konfliktparteien bei der Lösungsfindung unterstützt werden. Das passiert häufig in einem Setting in der Arbeitswelt, also zwischen Kollegen oder auch ganzen Abteilungen, die im Clinch liegen. Es gibt aber auch Mediation für Privatpersonen, zum Beispiel beim Streit mit dem Nachbarn über den Baum, der über die Hecke wächst, oder auch für Paare oder Familien. Wenn man sich ein bisschen in die Rolle eines Mediators einliest, dann trifft man sehr schnell auf den Begriff der Allparteilichkeit. Man soll also für keine der beteiligten Personen Partei ergreifen, sondern möglichst neutral sein. Jetzt mal ein überspitztes Beispiel. Wenn man jetzt einen Fall vor sich hat, ein schüchterner Neuling in der Firma hat einen massiven Konflikt mit einem erfahrenen und, ja, ehrlich gesagt, relativ arrogant wirkenden Chef und mit einer Führungskraft, schlägt man sich da nicht automatisch irgendwie auf eine Seite und entwickelt Sympathien?
Das ist ein Automatismus und ein Mediator muss es lernen, diesem Automatismus zu widerstehen. Und ich kann lernen, ich kann das üben, eine Haltung, eine innere Haltung von Allparteilichkeit einzunehmen und auch hier nicht in dieses Muster von ich werte, wer hat recht oder wer ist sympathisch oder unsympathisch zu gehen, sondern mit einem liebevollen Blick beiden zu begegnen. Und als Mediatoren wissen wir immer, jeder hat einen guten Grund für sein Verhalten. Und die Art und Weise, wie dieser Grund gezeigt wird, welche Strategien jemand wählt, seine Interessen durchzusetzen, wie jemand kommuniziert im Konflikt, das kann natürlich auch unangenehm sein. Und dazu habe ich natürlich auch innere Bilder und davon versuche ich mich immer wieder frei zu machen und sozusagen hinter das Verhalten zu schauen und den Mensch wieder darin zu erkennen. Und das ermöglicht mir dann auch dem, wie du sagst, arroganten Chef mit einer allparteilichen, mit einer zugewandten, unterstützenden Haltung zu begegnen.
Warum ist es denn so wichtig, dass man allparteilich ist?
Ja, Konfliktparteien haben ganz feine Sensoren dafür, ob derjenige, der die Gesprächsmoderation hat, ihnen wertend oder in einer Haltung von Akzeptanz und Wohlwollen begegnet. Und in dem Augenblick, wo sie merken, da ist jemand auf der Seite des anderen, reagieren sie sehr sensibel darauf. Entweder mit Widerstand oder mit besonders vehementen Überzeugen wollen. Und das wird es mir natürlich schwerer machen. Von daher versuche ich, das Pendel sozusagen immer ausgewogen zu halten.
Mhm. Ein weiterer Punkt ist, oder ein Stichwort, was bei Mediation ganz wichtig ist, ist die Freiwilligkeit. Mhm. Häufig ist es ja so, dass Mediation gerade in der Arbeitswelt von oberster Stelle angewiesen wird. Also zum Beispiel, dass ein Vorgesetzter zwei Arbeitskollegen, die sich schon ewig bekriegen, anweist, jetzt geht mal in eine Mediation und klärt euren Konflikt. Wie schafft man es denn, dann trotzdem eine konstruktive, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, auch wenn die beiden da jetzt erstmal sein müssen?
Also eine absolute Freiwilligkeit, die gibt es in der Arbeitswelt, glaube ich, tatsächlich nicht. Dieses geschickt werden oder dieses etwas vorgeschlagen bekommen führt immer dazu, dass ich mich innerlich nicht ganz frei fühle. Und was wir versuchen zu erreichen ist, in diesem ersten Schritt, wo ein Kennenlernen stattfindet, eine offene Atmosphäre aufzubauen mit echtem Interesse an dem Mensch und seiner Situation. Und das führt in der Regel dazu, dass der andere sich darauf einlässt. Und nach meiner Überzeugung muss es an zwei Stellen eigentlich immer eine Wahlfreiheit geben. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen sagt, wir gehen das Thema an, da ist ein Konflikt und wir möchten, dass der gelöst wird. Nur mit welchem Verfahren wäre die eine Entscheidung, und das kann Mediation sein, wenn nicht, vielleicht geprüft auch ein anderes Verfahren. Und die Frage ist, wer ist der geeignete Mensch, der das begleitet oder der da unterstützt? Und nach meiner Auffassung muss es für beides dann eine Wahlfreiheit geben. Und im Alltag heißt es, die kommen oft nicht freiwillig, im Idealfall bleiben sie dann in der Mediation freiwillig.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, es muss auch in der Auftragsklärung geschaut werden, ist denn die Mediation das Verfahren, was passt? Ein anderes Verfahren, einen Konflikt anzugehen, wäre ja auch ein juristischer Prozess. Was ist denn aber der Vorteil von einer Mediation gegenüber einer Verhandlung vor Gericht?
Der größte Vorteil ist die Vertraulichkeit. Gerichtsverfahren sind öffentlich. Und wenn du die Badische Zeitung liest, dann liest du auch immer wieder zum Beispiel von Konflikten zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung. Und das wird dann öffentlich ausgetragen. In dem Augenblick, wo ich eine Mediation vereinbare, habe ich den Schutz der Vertraulichkeit und es steht nicht morgen in der Presse. Das wäre sicherlich ein ganz großer Vorteil. Ein anderer Vorteil ist, dass ich viel mehr Spielraum habe, eigene Lösungen zu finden und Dinge zu besprechen, die vor Gericht vielleicht auch gar keine Rolle spielen würden, weil da geht es ja nur darum zu befinden, was ist im rechtlichen Sinne konform oder nicht konform. Eine andere Erfahrung ist bei Gerichtsverfahren auch, dass die Unzufriedenheit mit Ergebnissen, selbst wenn ich vielleicht sogar gewonnen habe, nicht so hoch ist. Und die andere Seite, die verloren hat, prüft immer genau, ob sie nicht nochmal in Revision gehen will. Von daher, die Verfahren dauern deutlich länger und sie sind im Ausgang ja auch relativ ungewiss. In der Mediation kann ich Einfluss drauf nehmen und kann selber eigenverantwortlich Lösungen aushandeln.
Stichwort eigenverantwortlich Lösungen aushandeln. Das Spannende ist ja, dass ein Punkt in der Haltung oder in der Herangehensweise von dem Mediator ja ist, man soll keine Lösungsvorschläge präsentieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man am Anfang den beteiligten Konfliktparteien mitteilt, dass man sagt, ich begleite Sie, aber ich werde Ihnen nicht Ihre Lösung präsentieren oder vorgeben. Das ist ja vielleicht im ersten Moment überraschend, weil wenn ich gestresst bin und verärgert in meinem Konflikt, dann möchte ich ja möglichst schnell, dass das einfach vorbeigeht und das jetzt endlich mal geklärt ist. Wieso macht man als Mediator keinen Lösungsvorschlag?
Weil die Konfliktparteien immer Experten für die beste Lösung sind. Sie zeigen einen Ausschnitt ihrer Situation, sie erzählen ihre Sichtweise und wir arbeiten gemeinsam ihre Gefühle und Bedürfnisse dazu raus und trotzdem bleibt es ein Ausschnitt. Ich werde nie das gesamte Bild erfassen in seiner tiefen Struktur. Und von daher kann ich auch nie hundertprozentig genau wissen, welche Lösung genau zum Problem passt. Ich glaube, dass die Konfliktparteien selber am besten wissen, was sie brauchen. Dieses Wissen ist oft im Stress, wie du auch sagst, nicht zugänglich. Und die Mediation schaufelt es sogar ein bisschen wieder frei.
Dieses Freischaufeln und das auch Hochkommen von Gefühlen und teilweise auch starken Gefühlen, da könnte man ja jetzt so den Verdacht hegen, ja, ist es dann, wieso machen wir dann jetzt hier Therapie, legen wir uns jetzt hier auf die Couch, ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den manche erstmal so aus Skepsis anmerken, weil sie Angst haben, dass sie jetzt hier therapiert werden. Wo ist denn der Unterschied zur Psychotherapie?
Spannende Frage, und das ist tatsächlich die häufigste Angst von Medianten, gerade auch in der Arbeitswelt. Und wenn wir Mediatoren kommen, dann heißt es oft, oh Gott, jetzt haben wir das sogar notwendig. Der Unterschied zur Psychotherapie ist, neben dem, dass sie in der Regel sich mit einzelnen Personen beschäftigt und nicht mit zwei oder mehreren, vielleicht abgesehen von der Familientherapie, ist, dass es in der Therapie immer um sehr Privates geht.
Mhm.
Und es wird sehr gründlich in der Tiefe und in der Ursache in der Regel nachgeschaut und ja, nach Lösungen gesucht, um Verhaltensveränderungen in der Zukunft zu bewirken. Die Mediation geht nicht so tief. Und schaut eher im Miteinander nach Verhaltensveränderungen und sie schaut nach den Bedürfnissen der Beteiligten und nach gemeinsamen Strategien, die umsetzbar erscheinen.
Also es geht jetzt nicht darum, dass man analysiert, ob der Chef vielleicht eine schwere Kindheit hatte, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ, sondern ihr achtet darauf, dass die beteiligten Personen auch da ihr Gesicht nicht verlieren und da jetzt nicht dran rumgedoktert wird, sage ich jetzt mal.
Ganz genau. Die Geschichte, die beleuchtet wird, ist eigentlich immer die gemeinsame Geschichte der Konfliktparteien. Und sie endet dort, wo irgendwas noch in einer tieferen Struktur, in der Phase davor liegen mag, ob das jetzt die Kindheit ist oder frühes Jugendalter.
Mhm. Am Ende von einer erfolgreichen Mediation steht natürlich im besten Fall eine Lösung, mit der alle zufrieden nach Hause gehen können, mit der sie gut weiterleben können, weiterarbeiten können. Passend dazu, da hast du ein Lied mitgebracht, und zwar von Annette Louisanne, Die Lösung. Magst du kurz noch was dazu sagen?
Ja, die Annette hat da mit viel Augenzwinkern und auch so ein bisschen Koketterie ein Lied geschrieben, das beschreibt, dass es immer wieder auch einen guten Grund für Konflikte gibt. Und manchmal hat der gute Grund vielleicht mehr Vorteile als eine Lösung. Und ja, aus Familien kennt man das ja, wenn ich mit jemand streite, dann habe ich auch einen intensiven Kontakt. Und wenn ich keinen Konflikt mehr habe, habe ich keinen Kontakt. Von daher ist es manchmal wichtig, den Konflikt aufrechtzuerhalten.
Hallo, hier ist Annette Louisanne und ihr hört PH 88.4.
Die Lösung von Annette Louisanne auf PH 88,4, und dieses Lied passt wie angegossen zur heutigen Freisprechersendung, denn wir beschäftigen uns mit dem Thema Konflikte und die Klärung derselben. Dazu ist Christian Benner zu Gast, Diplompädagoge und Mediator aus Freiburg. Vor dem Lied haben wir uns darüber unterhalten, wie in der Mediation, also der professionellen und geführten Form der Konfliktbearbeitung, mit Auseinandersetzungen umgegangen wird. Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die persönliche Seite von Konflikten. Denn Menschen gehen ja ganz unterschiedlich an Konflikte ran. Manche sind sehr streitlustig und werfen sich selbstbewusst in jedes Duell. Andere ziehen sich völlig zurück, sprechen am liebsten gar nichts offen an. Und manchmal brodelt es dann innerlich sehr, sehr lang. Mal ein bisschen küchenpsychologisch gesagt, würde ich sagen, so wie man es in seiner Kindheit vorgelebt bekommt und gelernt hat, so streitet man dann auch als Erwachsener. Was sagst du zu dieser Aussage?
Auch richtig. Ich glaube, es hat beides. Wir haben viel gelernt und das Modell ist ganz wichtig. Was haben wir vorgelebt bekommen von unseren Eltern und ich glaube, oder in unserer Herkunftsfamilie, und ich glaube, dass wir schon stark dadurch geprägt sind über diese frühe Phase des sozialen Lernens. Und gleichzeitig gibt es offenbar Persönlichkeitsanteile, die das eine oder andere begünstigen. Und ich gehe davon aus, dass es im Leben sowas wie väterführende Grundbedürfnisse gibt, die uns ganz besonders wichtig sind. Und daraus entstehen dann Kämpfer und Flüchter und Diplomaten.
Kannst du mal ein Beispiel sagen für diese väterführenden Bedürfnisse?
Ja, eins wäre zum Beispiel Autonomie. Und Menschen, die sich selbstbewusst in Konflikte stürzen und da nicht so sehr Angst haben, dass sie sich, dass es eine Beziehung kostet zum Beispiel, dass sie nicht gemocht werden. Das sind Menschen, die in der Regel eine starke Autonomiestrebung haben. Die haben Freude, sich durchzusetzen, die haben Freude zu gestalten, die wollen gern auch mit härteren Mitteln Freiheitsgrade ausnutzen.
Halten die dann auch mehr Gegenwind aus, wenn sie selbst so kämpferisch auftreten?
Prinzipiell durchaus, weil sie keine Angst haben, dass sie irgendeinen persönlichen Nachteil in der Beziehung haben. Die Beziehung ist bei denen nicht das wichtigste Bedürfnis, sondern eben eher das autonom bestimmen können.
Mhm. habe ich denn die Chance, wenn ich jetzt festgestellt habe, na, ehrlicherweise bin ich in Konflikten eher so der Flüchter, habe ich denn die Chance, zu einem Kämpfer zu werden? Oder sollte ich das überhaupt anstreben und werden wollen?
Ich glaube, vom Flüchter zum Kämpfer ist ein großer Schritt.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es natürlich durchaus möglich, sein eigenes Verhalten und seine Grundmuster zu verändern. Das ist ein längerer Prozess und ich glaube, ich brauche dazu einen gewissen Leidensdruck, damit ich für mich erkenne, das gibt eine Notwendigkeit, sich auf den Weg zu machen und sich so intensiv mit auseinanderzusetzen.
Der Klassiker ist ja, dass man in zwischenmenschlichen Beziehungen mit Partner, Familie, dass es da immer wieder dieselben Muster gibt. Man hat das Gefühl, oh, jetzt fängt schon wieder die Leier an und irgendwie drehen wir uns im Kreis. Und es geht sehr, sehr viel um so einen Vorwurfs-Ping-Pong. Wenn man das dann erkannt hat und ausbrechen möchte aus diesem Muster, was hat man denn für Möglichkeiten? Gibt es so Techniken oder was kann ich tun, damit ich so ein Muster durchbreche?
Ich glaube, das Wichtigste ist im ersten Schritt überhaupt zu erkennen, dass ich dieses Muster habe und wann dieses Muster wirkt.
Mhm.
Und wenn ich mich dann bewusst entschieden habe, dass ich dieses Muster verändern möchte, dann hilft im ersten Augenblick immer wieder aus diesem Muster bewusst herauszutreten. Das könnte sein, dass ich dann sage, Augenblick, ich möchte hier unser Gespräch mal kurz unterbrechen, ich brauche eine kurze Pause, können wir in einer halben Stunde nochmal weiter drüber sprechen. Das schafft mir Luft und ich kann mit ein bisschen Abstand nochmal drauf schauen, um was geht es mir denn gerade wirklich in diesem Augenblick? Ich glaube, wenn wir aus unseren Mustern agieren, dann sind wir oft im Autopilot unterwegs. Mhm. Das ist ein altes Programm, stark verinnerlicht und wir handeln letztendlich nicht bewusst. Und bereuen dann nachher vielleicht, was alles wieder passiert ist, was ich falsch gesagt habe oder was ich vielleicht auch nicht gesagt habe.
Kann natürlich auch sein, dass mein Gegenüber dann plötzlich sehr überrascht ist, wenn ich sage, Moment, Auszeit. Das ist natürlich die andere Seite, ne? Dass der andere dann sozusagen aushalten muss, meine neue Handlungsstrategie und dann ja tolerant sein muss, dass ich mich jetzt rausnehme und nochmal in mich gehe.
Für einen Konflikt gehören immer zwei dazu. Und wenn die andere Seite für sich merkt, oh, mein Partner, meine Partnerin verändert sich, verhält sich anders, ist das auch eine Chance, selbst zu überlegen, möchte ich vielleicht auch was anders gestalten.
Also es kommt Bewegung.
Es kommt Bewegung rein und man kann ja durchaus auch gemeinsam dann überlegen, wie wollen wir anders da streiten, wie wollen wir anders da kommunizieren. Und so ein zum Beispiel ein kontrollierter Dialog, der so stattfindet, dass ich meine Sichtweise schilder und der andere wiederholt erstmal mit eigenen Worten, was ist von ihm oder ihr verstanden worden, bevor dann wieder eine andere Sichtweise dagegen gestellt wird oder gegenübergestellt wird, verhilft dazu, das Gespräch zu verlangsamen und vielleicht seit längerer Zeit mal sich wieder richtig zuzuhören.
Machen wir doch mal ein Beispiel. Wir zwei sind ein Ehepaar und ich sage, Mensch, Christian, immer muss ich die Küche aufräumen, nie machst du mal die Spülmaschine leer und das ist total zum Kotzen. Wie kann ich das denn jetzt aufbrechen und dir das anders rüberbringen?
Du könntest vielleicht sagen, Christian, ich sehe, in der Küche steht wieder einiges rum. Ich bin ganz schön müde gerade. Und ich hätte gern Unterstützung. Und wärst du bereit, mir zu helfen? Oder wärst du bereit, heute die Küchenschicht zu übernehmen? Das wäre jetzt im klassischen Sinne eine Vorgehensweise in der gewaltfreien Kommunikation, dass ich zunächst mal schilder, um was geht's, was ist die Ausgangssituation, dass ich dann sage, wie geht's mir, wie sieht's in mir drin aus und was brauche ich denn vom anderen und was ist die konkrete Umsetzung davon?
Also ein bisschen davon wegzugehen, auf den anderen zu gucken und in die Vorwurfshaltung zu gehen, sondern nach sich schauen, um was geht's eigentlich und das dann verbalisieren und so im besten Fall dem anderen die Möglichkeit geben, dann darauf zu reagieren, dass er eben nicht nur immer hört, ja, du machst immer und so.
Ganz genau.
Ja.
Letztendlich, wir sind meistens drauf gepolt, den Fehler beim anderen zu suchen.
Ja.
Und sagen einen Vorwurf, eine Schuldzuweisung, eine Anklage. Und das führt ja eigentlich immer dazu, das kennt jeder von uns, dann gehe ich in eine Selbstverteidigung oder in einen Schutzmodus. Ich ziehe mich zurück. Und das führt in der Regel nicht dazu, dass wir über das Eigentliche sprechen, sondern dann ganz schnell dabei sind, uns zu streiten, zum Beispiel über das Wie in unserer Kommunikation.
Besonders herausfordernd sind auch Konfliktsituationen mit Menschen, die uns vorgesetzt sind, die über uns stehen in der Hierarchie. Wir sind ja hier an der Hochschule, im Hochschulradio, da gibt es natürlich häufig die Konstellation, ein Student hat mit einem Professor zu tun, der beurteilt den Studierenden, hat meinetwegen eine Hausarbeit korrigiert und der Studierende hat das Gefühl, das ist ungerecht und und der Prof wird mich auch noch mal prüfen und da hat man natürlich eine besondere Hemmung, dann mit so einem, mit so einem Paket auf diesen Professor zuzugehen. Wie kann ich das denn so jemandem dann sagen?
Wenn ich ein Verhältnis zu jemandem habe, das nicht auf Augenhöhe ist, wo es ein Machtungleichgewicht gibt, das ist natürlich immer eine ganz besondere Herausforderung. Da braucht es sozusagen eine intensive Vorbereitung und Auseinandersetzung dann damit, wie komme ich denn auf den anderen zu und was möchte ich denn da sagen?
Das heißt, man sollte sich tatsächlich vorbereiten auf das Gespräch.
Ich würde mich da vorbereiten und ich würde mir da sehr genau mich damit auseinandersetzen, um was geht es mir denn eigentlich wirklich? Geht es mir hier um Gerechtigkeit oder geht es darum, dass ich gesehen werde mit dem, was ich denn in der Vergangenheit in dem Seminar zum Beispiel geleistet habe und beigetragen habe? Und ich finde wichtig, dass ich mir im Vorfeld auch überlege, was werden die guten Gründe des Professors gewesen sein?
Also die Perspektive versuchen zu wechseln auch.
Genau, einen Perspektivwechsel einzuleiten und nicht mit einer Haltung auf den Professor zuzugehen, du bist mir was schuldig und so geht's gar nicht, sondern das gut abgewogen zu haben. Was mag die Motivation des einen gewesen sein? Und versuchen, das auch im Gespräch dann zu verstehen, also auch aktiv nachzufragen. Können Sie mir das nochmal erklären? Und dann auch über Wiederholen, über aktives Zuhören versuchen, tatsächlich immer wieder zu überprüfen. Habe ich es denn tatsächlich verstanden? Oder ist vielleicht die eigentliche Botschaft noch gar nicht angekommen? Und erst dann im zweiten Schritt versuchen, nochmal darzustellen, was die eigene Sichtweise ist, in der Hoffnung, wenn der Professor sich gut verstanden gefühlt hat, dass er sich dann auch bemüht um ein gutes Verständnis der Studierenden.
Um es noch mal ein bisschen konkret zu machen, dass man zum Beispiel sagt, ja, Herr Müller-Meyer, ich verstehe, Sie haben wahrscheinlich sehr viele Arbeiten zu korrigieren und sind sehr beansprucht und dass man sozusagen sein Verständnis dafür kundtut und das erstmal vorne anstellt, bevor man dann mit dem eigenen Anliegen sozusagen um die Ecke kommt.
Ganz genau. Und ich kann ja auch sagen, so ein Stück weit, ich war überrascht über meine Bewertung und ich würde noch mal gern verstehen, wie kam es denn zu dieser Bewertung aus Ihrer Sicht? Können Sie mir dazu noch mal was sagen? Und wenn dann die Erklärung, die Darlegung kommt, dann auch immer wieder zu wiederholen. Was ist denn jetzt bei mir angekommen und was habe ich bis dato verstanden? Ich glaube, für einen guten Dialog ist immer wichtig, ein Interesse am anderen mitzubringen und nicht so sehr das Interesse ausschließlich darauf zu fokussieren, was habe ich dem anderen gerade zu sagen.
Das geht ja dann in die Richtung, auch eben Empathie zu haben für das Gegenüber. Richtig. Ist natürlich auch, Empathie heißt ja eben nicht, dass man jetzt jeden lieb haben muss.
Nein, das heißt, ich bemühe mich, den anderen zu verstehen. Und das muss im Übrigen nicht mal heißen, dass ich damit einverstanden bin, sondern es ist ein Versuch, mich in die Schuhe des anderen zu stellen oder durch die Brille des anderen zu schauen und durch diese Sichtweise mal nachzuvollziehen, wie mag der andere das empfinden. Und ich darf das ganz anders empfinden und ich kann das auch im Einzelfall auch ganz anders entscheiden.
Und wie du das beurteilst, wie denn so deiner Meinung nach in der Arbeitswelt die Menschen das umsetzen, sich in die Schuhe des anderen zu stellen und wie es so um die Konfliktkultur bestellt ist, das hören wir nach Labras Banda und Holland. In der heutigen Freisprechersendung beschäftigt uns das Thema Konfliktklärung. Unser Gast Christian Behner begleitet hauptsächlich große und kleinere Wirtschaftsunternehmen und sonstige Organisationen bei der Konfliktbearbeitung in der Arbeitswelt. Nun machst du das schon sehr lange, über 10 Jahre?
16 Jahre, 17 Jahre.
Also es geht 15 auf die 20, Jahre, ja. Es geht deutlich auf die 20 zu, ja. Genau. Das heißt, du hast viel Erfahrung aus der Praxis. Wie ist denn so deine Einschätzung, deine Beurteilung, wie ist es denn um die Konfliktkultur in der Wirtschaft und in der Arbeitswelt bestellt?
gibt es noch Luft nach oben.
Das heißt, sonst wäre sie auch arbeitslos.
Sonst hätte ich nichts zu tun, genau. Also mit Augenzwinkern wieder. Konflikte haben einen Vorteil, das ist eine nachwachsende Ressource. Da, von daher, ich mache mir um die Arbeitslosigkeit keine Sorgen.
Ja,
wie steht es um die Konfliktkultur? Ich glaube, dass wir in Deutschland noch sehr stark geprägt sind von einem Rechtsverständnis, das dahin geht, irgendeiner hat Recht, als gäbe es eine Wahrheit und als gäbe es ein richtig und falsch. Und in Konfliktsituationen gibt es oft viele verschiedene Sichtweisen und Perspektiven, die subjektiv alle wahr sind und die oft auch nebeneinander stehen bleiben könnten, wenn ich eben nicht versuchen würde rauszufinden, wer hat denn jetzt nun wirklich Recht gehabt. Und von daher glaube ich, da stehen wir uns mit unserem Rechtsverständnis manchmal auch im Weg.
Warum lohnt es sich denn für eine Firma, da genauer hinzugucken? Weil prinzipiell ist es ja so, es ist unangenehm. Konflikte, Streitereien will man möglichst ausblenden, will nichts damit zu tun haben. Vorgesetzte oder Unternehmensführer würden auch sagen, ja, kümmert euch einfach drum, kriegt das geregelt. Die schauen auf die Zahlen, die wollen, dass es läuft. Warum lohnt es sich denn als Firma, als Unternehmen, sich aber damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch ein Konfliktmanagementsystem tatsächlich einzuführen?
Weil Konflikte richtig viel Geld kosten. Das ist schwierig zu erfassen. Es gibt einige, die versucht haben, das zu berechnen. Da gibt es von der Wirtschaftsberatungsgesellschaft KPMG eine Studie zum Beispiel dazu. Aber auch jenseits dessen, was berechnet werden kann oder nicht, man mag sich das einfach vorstellen. Wir zwei hätten jetzt einen Konflikt und ich bin total auf 180, weil es mal wieder gescheppert hat zwischen uns. Dann gehe ich erstmal von meinem Arbeitsplatz und gehe in die Küche. Da treffe ich dann den Bernd und erzähle ihm dem Bernd, Mensch, die Nina, die ist aber schrecklich drauf heute und weißt du, was die schon wieder gemacht hat? Und wir unterhalten uns dann vielleicht 10 oder 15 Minuten. Währenddessen bist du auch bei einem Kollegen oder einer Kollegin gewesen oder vielleicht auch schon zum Vorgesetzten gegangen und hast dich da beschwert. Du siehst, mit jedem Aufeinanderprallen dieser unterschiedlichen Sichtweise im Konflikt werden mehr Leute involviert, die Produktivität sinkt und dadurch wird einfach viel Geld auch verbrannt. Und für Unternehmen lohnt sich das auch mal hinzuschauen, wie können wir denn da effizienter werden.
Und der Extremfall ist ja auch, dass die psychische Belastung durch Konflikte steigt, der Stress und dann ja auch Krankheitsfälle.
Krankheit, Ausfallzeiten, ja, längere Krankheit bis zur Frühberentung gibt es in schwierigen Fällen durchaus, dass Menschen dann nicht mehr in die Arbeitswelt zurückkehren können, weil sie so geschädigt sind gesundheitlich, dass sie dann nicht mehr so gesund werden und nicht mehr so belastbar sind. Und wenn ich das noch ergänze, wenn ich mich von jemand trenne, dann entstehen ja auch enorme Kosten.
Bei einer Kündigung.
Bei einer Kündigung, bei einer Neueinstellung, bei einer Einarbeitungszeit und so weiter. Wenn ich das summiere, dann entsteht da schnell auch ein Jahresgehalt an Kosten, das ich dann in diesen Konflikt oder ob dieses Konflikts habe investieren müssen. Und da ist jede Mediation oder jeder Mediationsversuch deutlich günstiger.
Du hast ja schon gesagt, es ist da Luft nach oben, was diese Kultur, diese Sichtweise angeht. Was sind denn deine Wünsche an Unternehmensführer oder auch, ich meine, das geht ja nicht nur um Wirtschaftsunternehmen, es kann auch mal in einem Kegelverein krachen oder so. Was sind denn so deine Wünsche an die Entscheider auch, die in solchen Positionen sitzen, die sich dafür entscheiden können? Wir schauen uns jetzt Konflikte mal in unserem Haus genauer an. Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass anerkannt wird, dass Konflikte zum Zusammenleben und damit auch zum Zusammenarbeiten von Menschen gehören. Und das anzuerkennen bedeutet in dem Augenblick dann auch zu sagen, okay, und dann müssen wir uns auch überlegen, wie gehen wir damit um und wie können wir gute, konstruktive Wege schaffen, wo Konflikte ihren Platz finden und wo Mitarbeiter, die in einem Konflikt sind, Unterstützung erhalten. Das heißt, Konflikte werden in der Realität oft sehr, sehr spät angegangen. Die Konflikte schwelen schon viele Monate bis Jahre. Und das hat einen richtig hohen Preis und eben nicht nur monetär, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit und persönlichen Belastung.
Ja.
Und wie genial wäre das, wenn die viel früher sagen würden, hey, wir haben einen Konflikt und da brauchst du jetzt eine Unterstützung. Und wenn das ein ganz normaler Prozess wäre, dass dann jemand zur Verfügung steht und da kann ich hingehen und kann sagen, ja, da haben wir ein offenes Ohr und kriegen eine Gesprächsmoderation, die uns hilft, wieder zueinander zu finden.
Du beschäftigst dich ja jetzt seit Jahren mit Konflikten, bist sozusagen Profi. Kann man sich denn mit dir privat überhaupt noch normal streiten?
Durchaus. Manchmal macht es Spaß, sich auch zu streiten. Es gibt auch die Momente, wo ich sage, da habe ich jetzt auch mal Lust.
Du bist jetzt nicht völlig desillusioniert und hast tatsächlich noch Lust,
ja, also
zu diskutieren.
Ich habe Lust zu diskutieren. Ich habe Lust auch manchmal auch mal deutlich meine Meinung zu sagen, im Sinne von, ich mag nicht immer automatisch konstruktiv, sondern ich kann auch manchmal einfach ausflippen und habe so aus dem Bauch raus agiert und merkt dann hinterher, das war jetzt vielleicht nicht die gute Art, und habe dann wieder die Möglichkeit, auch auf konstruktiv zurückzukehren. Ich kann die Klaviatur breiter spielen. Das ist, glaube ich, der große Vorteil. Aber streiten geht durchaus. Und vielleicht, wir haben es vorher gesagt, ich war früher harmonischer unterwegs, vielleicht kann man jetzt sogar besser mit mir streiten, weil ich mich manchmal sogar noch mehr traue, auch Kante zu zeigen.
Ja, und um die Klaviatur ein bisschen breiter zu machen, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann tatsächlich eine Ausbildung machen zum Mediator, aber es gibt ja auch kleinschrittigere Möglichkeiten, sich da fortzubilden in verschiedenen Organisationen. Workshops zum Thema Konflikte und Konfliktklärung gibt es ja durchaus an verschiedenen Stellen.
Gibt es ganz unterschiedliche Zugänge und verschiedene Formate, und es lohnt sich durchaus, sich intensiv damit zu beschäftigen, weil das hat, glaube ich, nachhaltige Veränderungen für einen persönlich.
Wunderbar, dann stürzen wir uns jetzt frohen Mutes in den nächsten Konflikt. Dank dir für deine Zeit und die Einblicke in die Welt der Konflikte und der Mediation. Das war der Freisprecher auf PH 88,4, heute mit Christian Behner zu Gast. Er arbeitet als Mediator und führt in Freiburg mit seiner Kollegin Elke Schwertfeger das Unternehmen Zweisicht, das sich auf vielen verschiedenen Ebenen mit Kommunikation und Konfliktklärung in Unternehmen und Organisationen beschäftigt. Mein Name ist Nina Brieke und ich sage euch Hörerinnen und Hörer Dankeschön fürs Dabeisein und bis nächstes Mal auf PH 88,4.